Im Folgenden stellen wir ein Schaubild vor, das versucht, Büchners Drama Woyzeck in der deutschen Literaturgeschichte unterzubringen, also mit den verschiedenen Epochen in eine Beziehung zu setzen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass es in der Mitte zunächst mal das Werk selbst gibt mit seinem Inhalt. Es wird soziales Elend und die Folgen dargestellt. Es gibt eine sogenannte offene Form. Das ist vor allen Dingen insofern zu verstehen, als es keinen Appell gibt. Also nichts, was den Zuschauern dann irgendwie empfohlen wird oder etwas Ähnliches. Typisch für den Vormärz, das ist dann der innere Kreis, ist die Darstellung sozialer Probleme und die Kritik an Staat und Gesellschaft und natürlich auch die Darstellung politischer Probleme auf der rechten Seite. Oben drüber wird deutlich gemacht durch eine Art aufgesetzte Halbblase, dass es daneben noch das junge Deutschland gibt. Das ist aber in dem Sinne nicht in gleicher Weise eine Epoche, sondern der Begriff hat sich einfach ergeben, weil nämlich eine Gruppe von Schriftstellern in den 30er Jahren durch den sogenannten Deutschen Bund verboten wurde mit ihren Werken. Insgesamt kann man allerdings sagen, dass diese Schriftsteller weniger radikal waren. Sie gehörten eher zum bürgerlich-liberalen Lager, während die Vormärz-Autoren schon radikaler waren und auch durchaus einen Umsturz der Verhältnisse für möglich hielten. Unten drunter sieht man dann das sogenannte Biedermeier. Das ist praktisch eine Parallelepoche von Leuten, die eher sich versuchen, durch Rückzug in das Privatleben vor der allgemeinen Restauration zu retten. Typisch ist die Zeitschrift Gartenlaube, die eigentlich schon aussagt, man zieht sich in den eigenen Garten zurück und versucht, sich die Politik vom Leibe zu halten. Ganz unten sieht man auf der untersten Ebene so eine Art Zeitleiste. Da geht es um die Erfahrung der Restauration. Das war also der Versuch der Fürsten nach der Niederringung Napoleons, wieder die Französische Revolution ja gewissermaßen zurückzuspulen, abzuwickeln und die alten Verhältnisse wiederherzustellen, Monarchenherrschaft und Ständegesellschaft. Dann haben wir die Möglichkeit, einmal zurückzublicken. Das machen wir mal als erstes. Dann sieht man, links geht es um die Klassik. Das heißt vor allem Goethe, Schiller, Weimarer Klassik. Die orientiert sich an der Antike, an diesem harmonischen Menschenbild, was es damals gegeben hat, gegeben haben soll. Das Ganze ist eben verbunden mit einem Bildungsziel. Der Mensch soll sich entwickeln. Vor allen Dingen Schiller hat sich darum bemüht. Er war nämlich zunächst begeistert von der Französischen Revolution. Das sieht man ganz unten, Erfahrung der Revolution und ihres Scheiterns. Hat dann aber einfach gesehen, dass das Ganze ja auch in Terror endete und hat für sich die Konsequenz daraus gezogen, dass die Menschen einfach noch nicht reif waren für die Revolution und eine neue, bessere Gesellschaft. Und darum hat er das Konzept entwickelt, die Menschen sich weiterentwickeln zu lassen über Ästhetik, über das Schöne. Es geht dabei vor allen Dingen um die schöne Seele. Das kann man am besten deutlich machen an dem Drama Iphigenie, wo also eine Griechin letztlich Humanität in ein fernes Land der Taucher bringt. Der Mensch ist edel, hilfreich und gut. Das ist diese Variante. Und eine etwas andere Variante kann man bei Faust feststellen. Der geht ja einen sehr eigenen Weg, wird dabei auch schuldig, ist mitverantwortlich für den Tod von Menschen, wenn auch durch den Teufel Mephisto gesteuert. Aber über allem schwebt der Satz, ein Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Das ist gewissermaßen Goethes Variante der klassischen Antwort auf die Revolution. Der Dichter Heine hat das, was vor dem Vormärz lag, als die Epoche des Idealismus, die Kunstperiode, genannt. Und das war eben eine Epoche, in der vor allem Goethe und Schiller und andere versucht haben, tatsächlich die Menschen, wie eben schon dargestellt, zu bessern, zu edleren Menschen zu machen. Und haben dabei natürlich wenig an die Not von Menschen wie etwa auch Woyzeck gedacht. Und Büchner ist nun in seinem Drama jemand, der im Vormärz dagegen angeht und eben auch die ganzen Probleme eines einfachen Menschen zeigt. Vormärz hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Vormärz heißt hier so viel, das ist die Zeit vor dem März 1848, denn da hat es dann eine erste richtige Revolution in Deutschland gegeben, die auch zumindest kurzzeitig zu einer Veränderung der Verhältnisse geführt hat. Und da war es eben wichtig, dass eben nicht nur die Bürger sich gemeldet haben, auch wenn die führend waren, sondern auch die einfachen Leute mit ihren Interessen zumindest kurzzeitig in die Diskussion hineinkamen. Rechts unten sieht man im Schaubild dann, dass diese Revolution von 1848-49 auch gescheitert ist, aber durchaus Ideen übrig blieben. Ja, die Fürsten mussten schon auf bestimmte Dinge eingehen. Preußen, das wichtigste Land für die weitere Entwicklung in Deutschland, bekam dann sogar zumindest eine vom König erlassene Verfassung, die Bismarck hinterher noch Ärger machte. Daneben gab es eben die Industrialisierung und die bedeutete eben, dass vor allen Dingen die Bürger immer wohlhabender wurden und dann entsprechend auch nach politischem Einfluss verlangten. Das heißt, insgesamt kann man feststellen, dass es zumindest teilweise einen Rückzug aus der Politik in die Wirtschaft gab. Nicht mehr in die Gartenlaube wie im Biedermeier, sondern eben in die wirtschaftlichen Aktivitäten. Dann noch kurz rechts der Ausblick in zwei weitere Epochen. Da gibt es einmal den sogenannten poetischen Realismus. Realismus heißt, dass man jetzt sich bemüht, durchaus die Wirklichkeit in stärkerem Maße wahrzunehmen, eben auch durch Technik und Industrie und so weiter geprägt, als das bei Goethe und Schiller der Fall gewesen war. Allerdings wird dieser Realismus künstlerisch abgemildert, in gewisser Weise auch überhöht. Ein typisches Beispiel ist der Roman Effi Briest von Fontane. Da ist auch eine junge Frau, die an ihrer Ehe und den entsprechenden Umständen scheitert, dann am Ende schuldig wird, durch Ehebruch zurückkehren muss zu ihren Eltern und sie stirbt dann so vor sich hin. Das wird aber sehr zurückhaltend geschildert. Der Tod selbst wird überhaupt nicht geschildert, sondern nachdem sie gewissermaßen eingeschlafen ist, sieht man dann die Eltern nach einiger Zeit, die dann vor so einer Grabplatte stehen. Das ist poetischer Realismus in Reinkultur. Später gibt es dann den Naturalismus. Da wird die nackte Wirklichkeit dargestellt, das soziale Elend. Und das passiert dann eigentlich ähnlich, wie Büchner es Jahrzehnte vorher schon im Woyzeck getan hat. Man sieht daran, wie modern der Büchner mit seinem Ansatz gewesen ist. Das entsprechende Schaubild kann man im Internet finden, indem man auf textaussage.de/Woyzeck Gedankenstrich in Gedankenstrich der Gedankenstrich Literaturgeschichte aufruft und dann findet man dort auch noch eine in Punkten gegliederte Darstellung, die man sich gut einprägen kann.